Tja, liebe Hörer von Kreisab, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Episode 118 steht an und der Kollege Björn Parzen, mit dem habe ich schon in der vergangenen Woche gesprochen, über das, was uns in den nächsten Monaten in der Champions League erwartet, zumindest bei den Männern. Und ich hatte leider am Wochenende relativ wenig Zeit. Zweimal unterwegs gewesen, von Solingen bis nach Wien und wieder zurück und konnte nur ein bisschen reinschauen beim Spitzenspiel der DKB Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der SG Flensburg-Handewitt. Aber die Zeit lässt es einfach nicht zu, auch noch einen Kollegen zu finden, mit dem ich darüber ein bisschen plaudern kann. Und deswegen habe ich mich zum Leidwesen von euch dazu entschieden, darauf zu verzichten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ihr wisst ja, Kreisab ist nach wie vor ein ehrenamtliches Projekt. Und wer das vielleicht ändern möchte, der kann gerne reinschauen unter www.kreisab.de. Da bekommt ihr auch alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Trotzdem gibt es zumindest noch ein Interview der Woche. Das habe ich organisieren können bereits im Vorfeld mit Jan Gohr, dem Trainer des Aufsteigers HSC 2000 Coburg. Also viel Spaß mit Episode 118. Sie beginnt mit dem Kollegen Björn Parzen und einer Vorschau auf die neue Champions League-Saison und dann das Interview der Woche mit Jan Gohr. Nach einer halbstündigen Plauderei vor der Aufzeichnung kann ich euch nun endlich zu Episode 118 von Kreisab begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch an meinen geschätzten Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Ja, wir haben gerade herrlich geplaudert über die Zeiten in der Regionalliga West, über Peter Neururer und andere Geschichten. Jetzt sind die Hörer natürlich gespannt. Aber all das werde ich im Moment erstmal nicht senden. Habe ich mal als Outtake gespeichert, aber gucken wir mal, ob das jemals gesendet wird. Ist eigentlich nicht jugendfrei. Deswegen wollen wir uns konzentrieren in der heutigen Ausgabe neben dem Interview der Woche am Ende der Sendung auf die kommende Spielzeit in der EHF Champions League. Ja, also jetzt so nach dem Sommer, wo wir ja auch Olympia hatten, danach ging die Bundesliga direkt wieder los. Wie viel Bock, wie viel Lust hast du auf die neue Spielzeit in der Champions League?
Ja, also ich sag mal, die Vorfreude ist schon groß, weil es ist natürlich ein ganz besonderer Wettbewerb, aber es ist ja nun mal so, man hat jetzt erstmal 14 Gruppenspieltage, an denen dann nicht so viel passieren wird, aber es ist schon, also es sind zwei gigantische Gruppen A und B, wobei natürlich besonders die Gruppe A hervorsticht. Also ich denke, es wird ein spannendes Jahr auf jeden Fall werden.
Die Gruppe A ist der Hammer, ne? Muss man schon so sagen. Mit West Brem, Barcelona, PSG, dann haben wir Flensburg, Kiel und drei Clubs, die so ein bisschen abfallen: Silkeborg, Plotzk und Schaffhausen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich mache ja für die ERF auch immer diese Clubvorstellung auf der Champions League-Webseite und es gibt insgesamt 9 Vereine, die als Ziel das Final Four in Köln angegeben haben, beziehungsweise 8,5 eher. Die Löwen haben es eher etwas zurückhaltend angegeben. 5 davon sind in der Gruppe A. 3 Teilnehmer des letztjährigen Final Four sind in der Gruppe A. Es sind 3 ehemalige Champions League-Sieger in dieser Gruppe. Der Finalist ist dabei aus dem letzten Jahr mit PSG, der für viele der absolute Top-Favorit. Das heißt, diese Gruppe A, da sagen im Endeffekt die Vertreter aller Vereine, das ist die stärkste Gruppe, die es in der Geschichte des europäischen Clubhandballs in dieser Phase eines Wettbewerbs jemals gab. Und da stimme ich absolut zu.
Wenn man die Namen hört, du hast ja auch gerade mal aufgelistet, eine Mannschaft wie Barcelona, die war letztes Jahr im Final Four gar nicht mit dabei. Flensburg hat es auch nur knapp verpasst. Wir erinnern uns an diese finale Szene damals beim Rückspiel in Kiel. Da gab es viele Diskussionen. Also das zeigt schon die Stärke dieser Gruppe auf. Im Prinzip ist ja nur die Frage, wer wird Erster und wer wird Sechster, ne? Also wer schafft dann von diesen drei kleineren Clubs noch den Sprung in die nächste Runde?
Ja, das ist es eben. Also die Partien selber von den Namen her, da spielt an dem einen Wochenende West Brem gegen Barcelona und parallel Paris gegen Kiel oder umgekehrt in anderen Konstellationen. Das sind natürlich Traumspiele im Handball. Nur der sittliche Nährwert ist eben bei diesen 14 Paarungen nicht so hoch. Man muss sich ja vor Augen führen, aus diesen beiden Gruppen A und B mit jeweils 8 Vereinen qualifizieren sich 6 Vereine für die K.O.-Phase. Und das heißt, es gibt die Entscheidung, genau wie du gesagt hast, zwischen Plotzk, Schaffhausen und Bjerringbro-Silkeborg, wer den 6. Platz einnimmt, weil die ersten 5 sind meiner Meinung nach klar vergeben. Und es gibt die Entscheidung, wer Gruppensieger wird. Nur, was hat das im Endeffekt letztes Jahr zum Beispiel Barcelona gebracht? Sie wurden Gruppensieger, übersprangen dann das Achtelfinale, kamen ins Viertelfinale und haben gegen Kiel verloren. Also ich weiß nicht mal, ob der Vorteil so groß ist, dass du Gruppensieger bist. Du hast 2 Spiele weniger. Das wird einem Verein wie Kiel und Flensburg natürlich sehr gut tun, dann 2 Wochenenden frei zu haben. Aber zum Beispiel ein Verein wie Barcelona, dem kam das letztes Jahr überhaupt nicht rein. Der hatte die 2 Wochenenden spielfrei, wird nicht in Spanien gefordert, konnte sich nicht darauf einstellen. Also für Barcelona hat dieser Gruppensieg letztes Jahr nichts gebracht. Und wenn man dann ehrlich ist, der 2. Platz in den Gruppen, der spielt dann gegen die Playoff-Sieger aus den Gruppen C und D. Das dürften normalerweise mit Ausnahme vielleicht, wenn es gegen Montpellier geht, keine großen Brocken werden. Und dann, ob du Dritter, Vierter oder Fünfter wirst und in der Parallelgruppe jetzt entweder auf Löwen, Kielce, Werder, Zagreb oder Brest oder Szeged triffst, ist im Endeffekt auch egal. Also der sittliche Nährwert dieser 14 Runden ist nicht allzu hoch. Und da gebe ich dem Andi Schmid recht, der in einem Interview gesagt hat, das Ganze ist mittlerweile, wenn man es aus deutscher Sicht betrachtet, aufgebläht. International, wo natürlich auch noch 18 andere Nationen bei der Findung dieses Spielsystems beteiligt waren, ist es verständlich, weil ein Verein wie Barcelona, der hat kaum Gegner. Ein Verein wie Paris, die einzige französische Mannschaft in den Gruppen A und B, hat im Endeffekt auch nur 2-3 anstrengende Spiele. Und so ein Verein wie Kielce oder Vardar Skopje oder Mechkov, Brest und Zagreb, die freuen sich natürlich auf viele Top-Champions-League-Spiele, um ihren Kader auch zu bezahlen.
Wo du jetzt gerade sagst, aufgebläht. Um die Premier Handball League ist es erstaunlich still geworden. Oder hast du da irgendwas gehört in den letzten Wochen? Also ich habe da nichts mitbekommen. Eigentlich sollten ja in diesem Sommer Informationen folgen, wie da der Plan genau aussieht.
Mein Informationsstand ist, dass ich auch seit einigen Monaten da nicht mehr viel gehört hatte. Es wird gemunkelt, dass Peter Wago, also der ehemalige Geschäftsführer von ERF Marketing, einen anderen Job habe und nicht mehr bei der Premier League Handball arbeiten würde. Aber das sind Gerüchte, die möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen oder streuen. Aber da habe ich jetzt nichts mehr von gehört, da gebe ich dir recht. Da ist es sehr ruhig drauf geworden seit dem vergangenen Winter.
Das ist ja interessant mit Peter Wago. Gut, dann wissen wir das jetzt auch und können uns wieder auf das Sportliche konzentrieren. Wir bleiben weiterhin bei dieser Gruppe A. Gehen mal die Vereine so im Schnelldurchgang ein bisschen durch, weil sonst wird die Sendung extrem lang. West Brem, da schließt sich so ein bisschen das Fenster, dieses Zeitfenster, dass die irgendwann mal was gewinnen können. Stimmst du mir dazu?
Ja, West Brem hat jetzt erstmal den Kader richtig aufgebläht, nein, nicht aufgebläht, sie brauchen es. Sie spielen eben in Ungarn, in der ungarischen Liga wurde das Spielsystem wieder geändert. Es war ja so, wenn man SEHA-Liga spielt, ist es ja normalerweise so, dass man da erst im Viertelfinale oder Halbfinale den Playoffs wieder dazustehst und in der Normalrunde eben nicht mehr mitspielt, weil aber Lotto Ungarn der große Sponsor der Handballliga wurde und sie den Vertrag nur geschlossen haben, wenn West Brem die ganze Saison mitspielt, haben sie also drei Ligen parallel, komplett. Also die ungarische, die SEHA-Liga, da sind sie Titelverteidiger und eben die Champions League, wo sie im Finale waren. Deswegen haben sie ja unglaublich viele Spieler verpflichtet, jetzt nicht absolute Topstars, aber um eben mit unterschiedlichen Mannschaften in den unterschiedlichen Wettbewerben zu stehen. Ich gebe dir eigentlich Unrecht mit diesem Zeitfenster, weil der Einzige, der aber jetzt seinen Vertrag sogar wieder verlängert hat, der da richtig alt ist, ist Laszlo Nagy. Momir Ilic, der hat jetzt irgendwie noch 4 Jahre Vertrag. Die beiden Torhüter mit Alilovic und Mikler, die können noch ein paar Jahre spielen. Sie haben jetzt mit Dragan Gajic sogar noch einen recht alten, älteren Spieler verpflichtet in West Brem. Nach dieser Niederlage musste erstmal der Sportdirektor gehen mit Scholz Sewinger. Das ist jetzt Nikola Eklemovic, der ehemalige Spieler und ungarische Nationalspieler auch, gebürtiger Serbe. Und was man so aus dem Umfeld von West Brem hört, die haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall nach Köln. Und dann, was alle, die irgendwie diesen Satz als Teil 1 haben, wir wollen nach Köln haben. Und was Kielce gezeigt hat, wenn man da ist, kann alles passieren. Also, dass es auch nicht mehr planbar ist, wenn du es geschafft hast zum Final Four, ob du jetzt ins Finale kommst oder nicht und das dann auch gewinnst. Ich denke, West Brem ist auf jeden Fall wieder einer der Kandidaten für Köln. Sie haben mit Marco Koppel ja jetzt so den großen Rückraumrechten dabei. Sie haben mit Gajic einen sehr guten Rechtsaußen noch geholt und sie haben eben kaum Abgänge. Sie haben gerade den Isaias Guardiola, der in die Bundesliga gegangen ist, und Christian Zeitz nach Kiel. Und Koppeljahr für Zeitz ist ein ganz guter Tausch.
Aber warum war denn da so ein Theater um Christian Zeitz am Ende der letzten Saison? Der hätte denen beim Final Four sicherlich noch helfen können, denn wirklich verletzt war er nicht, das wissen eigentlich alle.
Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, es war ja sogar die Ansage, ich war beim SEHA-Turnier im März, April gewesen, da hieß es ja, wir wissen nicht, ob er nochmal spielen kann und wie lange seine Rehabilitationsphase dauert. Und wenn man jetzt ein Interview oder die Statements von Christian Zeitz liest, das ist ja für ihn eine richtige Befreiung, jetzt wieder in Kiel zu sein. Also ich weiß auch nicht, was da im speziell in seiner zweiten Saison jetzt in West Brem da vorgefallen ist.
Was erwartest du dir vom großen FC Barcelona? Ich habe eben schon gesagt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, letztes Jahr das Aus gegen Kiel, ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt in der Saison, haben jetzt nochmal mit Timothy Nguessan, heißt da, glaube ich, einen jungen Franzosen gekauft, der sehr viel Talent mitbringt. Victor Thomas hat gesagt, wenn man für einen Verein wie den FC Barcelona spielt, dann ist das Ziel immer Titel zu gewinnen. Die Ansage ist klar, vielleicht ist Philipp Jicher jetzt endlich mal gesund, weil ja Lusch hat nochmal einen Sprung gemacht, ist zu hoffen aus Sicht der Katalanen. Was traust du dieser Mannschaft zu?
Den entscheidenden Wechsel hast du jetzt noch nicht genannt. Das wird nämlich der Punkt sein. Man muss ja einfach die letzten 5, 6 Jahre mal zurückblicken, wie viele Punkte und Partien ihn Daniel Šarić, der Torwart, gesichert hat. Und der ist jetzt eben nach Katar gewechselt, quasi in seine Heimat. Er ist ja Katarer seit der WM 2015. Und man muss dann sehen, wie Borko Ristovski, der von den Löwen kam, diese Rolle füllen kann. Im Gespann jetzt mit Gonzalo Pérez de Vago. Also ich glaube, auch wenn Šarić 36, 37 Jahre alt war, das war eben eine absolute Stütze bei Barcelona, der auch mal völlig verrückte Bälle gehalten hat und die Mannschaft auch wieder zurückgebracht hat. Das muss man sehen. Generell, wenn man die Transfers von Barcelona sieht, eben mit den beiden jungen Franzosen und speziell auch mit Lasse Andersen aus Kolding, haben sie Talente gekauft. Das ist so ein bisschen, auch wie, da kommen wir ja gleich zu Kiel, junge Spieler, die perspektivisch gesehen unter einem guten Trainer aufgebaut werden sollen. Und das ist eben das Ziel von Barcelona. Und da muss man mal sehen, wie diese Saison, sie haben natürlich immer noch ein paar richtig starke Spieler, wie du hast Isha genannt, Lazarov und so weiter, aber wie diese jungen Spieler integriert werden. Der Vorteil, den sie eben haben, du kannst sie gut in der spanischen Liga integrieren, in alle Spielabläufe, da werden sie nicht groß gefordert sein. Aber man muss eben sehen, wie sie das in der Champions League umsetzen. Also von Barcelona muss man immer, also da hat Victor Thomas natürlich recht, Barcelona kann nicht antreten und sagen, unser Ziel ist das Viertelfinale. Also in Barcelona, Xavi Pascal eben sagt auch, unser Ziel ist Köln. Und je nach Konstellation können sie es auch wieder schaffen.
Jetzt hast du gerade eben schon Kiel angedeutet, da machen wir auch da einfach weiter. Es gab schon eine Niederlage in Wetzlar, in Stuttgart haben sie auch nicht so sonderlich gut gespielt zum Auftakt der Bundesliga. Was ist drin mit diesem Mix an Talenten und etablierten Spielern? Also ich bin ein großer Freund, ich sage das immer wieder hier in der Sendung, von Nikola Bielik. Ich glaube, dass das ein absoluter Weltklasse-Spieler werden wird über die nächsten Jahre. Was denkst du, ist drin für diese Mannschaft, die ja so ein bisschen im Umbruch ist?
Ein bisschen im Umbruch, also ich sehe das schon ein extremer Umbruch, wenn man die letzten 1, 2 Jahre zusammen sieht. Ich bin gespannt, wie nach seiner Verletzung Raul Santos einschlägt. Ich gebe dir absolut recht, Nikola Bielik wird eine Bereicherung für den Verein, für die ganze Liga sein. Und das Gleiche wird auch gelten für Lukas Nilsson. Also ich sag mal, mit ihren schwedischen Neuverpflichtungen haben die Kieler eigentlich immer richtig gelegen. Und Lukas Nilsson, wenn er fit ist, wird auch eine richtige Verstärkung eben sein. Das Problem bei Kiel ist natürlich, sie hat eine sehr kurze Vorbereitung durch Olympia. Und bis alle Spieler das Spielsystem verstanden haben, was Alfred Gislason vorgibt, dauert es eben seine Zeit. Man hat vor der WM-Pause hat man 9 Spieltage in der Champions League. Und ich denke mal, nach der WM könnte Kiel dann so richtig ins Rollen kommen, je nachdem, wie viele Spieler dann bei der WM sind. Aber man wird jetzt im Herbst eben auch mal ein Spiel oder 2 verlieren. Für unter die ersten 5 wird es beim THW auf jeden Fall reichen. Und die spannendste Frage beim THW überhaupt, die ich mir stelle, ist, wie man 2 Alpha-Torhüter bei Laune hält oder im Endeffekt, wie man das Spiel darauf abrichtet, wenn man Niklas Landin und Andreas Wolf eben hat. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also wenn die beiden harmonieren, ist das mit Abstand beste Torwartgespann der Welt.
Glaubst du, es könnte krachen oder wird krachen?
Ich sag mal, beide haben einen Vertrag beim THW unterschrieben, beziehungsweise Andreas Wolf, wohl wissend, dass Niklas Landin da ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass es kracht. Also das wird sich irgendwie anders vielleicht äußern, dass einer dann enttäuscht ist, wenn er weniger Spielzeiten bekommt. Aber aus der Richtung hat man aus Kiel jetzt noch gar nichts gehört. Wenn man irgendwo Andreas Wolf gesehen hat, der war immer am Lachen, immer gut drauf. Ich glaube jetzt nicht, dass es so vordergründig krachen wird, aber man muss eben sehen, wie sich dann die Spielzeiten da auch ergeben.
Bleiben wir im Norden. SG Flensburg-Handewitt hat mit 15 Toren in Hannover gewonnen. Da war ich letzte Woche schon fast geschockt, weil das ist eine Leistung. Klar, man weiß, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt, aber wenn man so ein Ergebnis sieht, da muss man sagen, die sind in erstaunlicher Frühform. Vielleicht tatsächlich ein Kandidat auf Platz 1 mit der Breite im Kader?
Also Flensburg hat den riesen Vorteil im Gegensatz zum Beispiel zu Kiel, zu Barcelona, ein bisschen auch zu West Brem. Sie haben eine absolut eingespielte Mannschaft. Da ein Kroate ging, ein Kroate kam und ansonsten sind alle dabei geblieben. Jetzt Rasmus Lauge kommt dann eben noch mit dazu. Und diese Mannschaft ist eingespielt. Da weiß jeder, was der andere macht. Und diese Mannschaft hat auch eine unglaubliche Spielfreude an den Tag gelegt, was ich jetzt so ein bisschen gesehen habe. Und die haben einfach Spaß daran, wie zu spielen und zu gewinnen. Und vielleicht spielt auch im Hintergrund, okay, wir wollen in seiner Abschiedssaison aus Flensburg mit Anders Eggert nochmal nach Köln, so ungefähr. Also wenn Flensburg zum Beispiel so aufspielt wie letztes Jahr in ihrem ersten Heimspiel gegen Paris, ist das ein Kandidat. Also ich sehe in der Gruppenphase, die ja jetzt bis März geht, wenn man davon mal ausgeht, dass alle Mannschaften von Verletzungen verschont bleiben, sehe ich in dieser Gruppenphase Flensburg noch vor Kiel, weil sie eben eingespielter sind. Danach, je nachdem wie die Konstellation Achtel-Viertelfinale ist, muss man einfach mal sehen. Aber Flensburg ist ein Kandidat, der, was sie letztes Jahr auch gezeigt haben, gegen West Brem und gegen Paris mit diesen Mannschaften noch mithalten kann und THW mit 10 geschlagen hat sogar in der Champions League.
Seht es mir übrigens jetzt schon nach, liebe Hörer, wenn wir nicht über jeden Verein so detailliert sprechen. Über einen muss man natürlich in dieser Gruppe A noch reden, das ist PSG. Die haben jetzt Uwe Gensheimer noch dazugeholt, die haben Sander Sargosen dazugeholt. Ich habe bestimmt jetzt den einen oder anderen Transfer noch vergessen, aber das sind, glaube ich, die beiden größten Namen, die jetzt das Trikot der Franzosen tragen. Nokka Serdarusic hat meiner Meinung nach die Möglichkeit auf einen Champions-League-Sieg beim Final Four in Köln in diesem Jahr leichtfertig verschenkt, indem er Mikkel Hansen fast die komplette zweite Halbzeit im Halbfinale hat auf der Bank schmoren lassen. Siehst du das auch so wie ich?
Sascha, als allererstes muss ich leider einen großen Experten wie dich leicht revidieren. Sander Sargosen kommt erst nächstes Jahr.
Oh, ist das tatsächlich so?
Ja, Sander Sargosen kommt 2017. Also wen sie jetzt geholt haben, sind so Spieler wie Uwe Gensheimer, wie Lukas Depančić als Übergangstorwart, Goraskov, den slowenischen Nationaltorwart, weil nächstes Jahr kommt ja Rodrigo Corrales dann aus Plotzspieler, meine ich, ein Spanier. Und Sargosen kommt eben auch nächstes Jahr. Ja, ich gebe dir absolut recht, denn was das Champions League Final Four in diesem Jahr betraf, ich glaube, es weiß kein Mensch auf der ganzen Welt, warum er nach 7 oder 8 Toren, die Mikkel Hansen an der ersten Halbzeit geworfen hat, die ihn vom Feld genommen hatte und dann kaum noch zum Einsatz brachte. Also das war Nokas Schuld. Es dürfte spannend sein. Im Fußball sind sie da hektischer als im Handball, wie die Anteilseigner, Gesellschafter, Besitzer, Sponsoren, wie man das auch immer nennt, aus Katar der Mannschaft jetzt Druck machen. Also ich glaube auch in Doha schon das Superclub-Finale nach deutlichem Vorsprung gegen die Füchse zu verlieren, das hat sowohl den Spielern, den Trainern, aber vor allem den Katarern nicht geschmeckt. Und da muss man einfach mal sehen, wie groß der Druck gerade auf Nokka wird. Man hat jetzt eben den Vorteil, dass Staffan Olsson nur noch für PSG tätig ist, das heißt seinen Job mit den Olympischen Spielen als schwedischer Nationaltrainer dann auch beendet hat. Vom Kader her, also die haben 4 Welthandballer, die haben das halbe Olympia-All-Star-Team dabei, die haben den aktuellen Welthandballer, die haben Olympia-MVP. Also von dem Kader her muss man eigentlich sagen, die müssen die Champions League gewinnen, Punkt. Aber sie standen sich auch in früheren Zeiten schon ein bisschen selbst im Weg. Und da hieß es immer, ja gut, Philippe Gardin ist nicht unbedingt der beste Trainer. Und es gab Grüppchenbildung in der Mannschaft. Und dann kam Nokka und dann hieß es, Nokka ist genau der Trainer, der dahin passt. Und er baut die Mannschaft jetzt auf. Also ich glaube, dieses Jahr, also nach Köln ist ein Muss. Und dann muss man eigentlich fast auch in Köln beide Spiele gewinnen.
Es würde mich wundern, wenn sie es nicht nach Köln schaffen, sagen wir es mal so. Haben wir jetzt noch in dieser Gruppe eine Mannschaft vergessen, über die ich sprechen wollte? Nein, ich glaube nicht. Dann nur ganz kurz die Frage, wer wird Sechster?
Die Kadetten Schaffhausen haben sich entscheidend verstärkt. Also ich sag mal, da sind ein paar Spieler dabei und gerade auch mit so einem Spielmacher wie Gabor Schaza, der schon da war und auch so ein bisschen aus nachbarschaftlichen Gefühlen drücke ich mal den Kadetten die Daumen.
Gut, dann gehen wir in die Gruppe B und da möchte ich über 3 Mannschaften sprechen. Natürlich über die Rhein-Neckar-Löwen, über den Titelverteidiger Kielce und über Vardar Skopje. Fangen wir doch mal bei Skopje an. Die haben auch ein bisschen was eingekauft, nämlich unter anderem den Kollegen Kaneas, der ja in den letzten beiden Jahren in Kiel unterwegs gewesen ist und 2, 3 andere Akteure auch, die durchaus ein bisschen Qualität mitbringen. Was traust du dieser Mannschaft zu? Ist immer ganz, ganz schwer einzuschätzen. Vor allem auswärts sind die meistens nicht in der Lage, die Leistung zu bestätigen, die sie in eigener Halle bringen.
Also wenn man wirklich die Aussagen aller Beteiligten, Trainer, Manager, Spieler sieht, es geht dieses Jahr nur nach Köln. Also sie sagen, wir haben es jetzt 3-mal in Folge im Viertelfinale verpasst und dieses Jahr ist die Zeit von Vardar gekommen. Also die haben unwahrscheinliches Selbstvertrauen. Die Fans sind absolut heiß. Die sind sowieso ziemlich heiß in Mazedonien. Und also sie geben da wirklich den Weg vor, dieses Jahr machen wir es bis Köln. Ich sag's mal so, die haben natürlich den Kader mit Kaneas verstärkt. Sie haben Ivan Čupić als Außen, der früher auch mal bei den Löwen gespielt hatte. Sie haben zwar ein paar Spiele abgegeben, unter anderem Sergej Gorbok. Aber es ist eben die Sache, ist Vardar stark genug, um eine Mannschaft wie Barcelona, Kielce, PSG, Westbrem oder Kiel im Viertelfinale in Hin- und Rückspiel zu besiegen? Weil dass sie ins Viertelfinale absoluter Kandidat sind, da bin ich absolut sicher. Aber dann eben im Viertelfinale in 2 Spielen eine Top-Mannschaft rauszuwerfen. Ich sag mal, zu Hause sind die eine Macht in ihrer Janne Sandanske Arena. Aber dann eben genau wie du sagst, auswärts diese Leistung zu bestätigen. Und das könnte das Problem sein, wenn sie wie auch immer irgendein Glückslos bekommen, weil ein Großer im Achtelfinale scheitert und dann eben was anderes ist. Ich sag mal zum Beispiel, letztes Jahr hätten sie dann ihr Viertelfinale gegen Zagreb gespielt. Dann wären sie auch nach Köln gefahren. Aber ich glaube, von der Leistungsfähigkeit sind sie eben noch nicht so weit in Hin- und Rückspiel ein wie Westbrem, Barcelona, Paris oder Kielce auch zu knacken.
Und da du ja jetzt gerade auch mit Kielce deine Antwort beendet hast, machen wir da direkt weiter. Der Titelverteidiger aus Polen hat eine interessante Mannschaft, eine ältere Mannschaft auch, aber da haben wir eben bei West Brem auch schon drüber gesprochen, dass das eigentlich nicht so viel ausmacht, wenn man es eben dann nach Köln schafft. Sie haben eine Mannschaft, die natürlich mit unfassbar viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit gehen wird. Ein paar Veränderungen gab es auch. Glaubst du, die haben erneut die Möglichkeit, ins Final Four zu kommen? Die haben natürlich auch einen Vorteil einer etwas leichteren Gruppe.
Also erstens gebe ich dir in einigen Punkten recht. Bei Kielce ist meiner Meinung nach aber im Vergleich zu West Brem das Alter dann doch irgendwann ein entscheidender Faktor, weil da hat man eben Spieler wie Bielecki, wie Jurecki und Schmal, die sind dann irgendwann auch über den Zenit. Aber man sieht es jetzt schon so und auch langfristig, wenn man die Planungen von Kielce sieht, dort ist ein Umbruch zugange. Sie haben einen unglaublich guten serbischen Außen verpflichtet mit Darko Djukic. Der spielte bei Beşiktaş, hat da irgendwie ein Drittel aller Tore von Beşiktaş Istanbul letztes Jahr gemacht. Der ist richtig gut und sie haben natürlich eines der größten europäischen Torwarttalente verpflichtet, das irgendwann mal Schmal als Nummer 1 ablösen soll mit dem Kroaten Filip Ivic. Und ich denke, die Mannschaft ist wieder ein Kandidat. Die haben eben den Vorteil, sie haben in der Liga zwei Spiele, ein Hin- und Rückspiel gegen Plotzk und die anderen Spiele machen sie mit links vor den Playoffs dann. Und in der Gruppenphase, das ist ja auch der Punkt, werden sie jetzt Gruppensieger, Zweiter oder Dritter? Ich glaube, dort werden sie sich irgendwo einreihen. Dann ist das auch im Endeffekt egal, ob du dann das Achtelfinale überspringst oder nicht. Und sie haben mit Talan Tuschebaev eben einen Trainer, der ist ein Fuchs, das hat man gemerkt. Der ist sehr gut in der Mannschaft integriert und er weiß eben auch, nächstes Jahr kommt dann ja 2017 auch die lange erwartete Familienzusammenführung, wenn aus Vardar dann sein Sohn Alex nach Kielce kommt. Und eben dann auch, um die Mannschaft langfristig weiter zu verjüngen. Also es ist für mich außer Frage, dass Kielce ins Viertelfinale kommt. Und ich sage immer, das ist der entscheidende Knackpunkt in der Champions League, ist eben dieses Viertelfinale. Gegen wen spielst du dann? Im letzten Jahr hätte es fast gegen Flensburg nicht gereicht für Kielce, unter gewissen Umständen, die wir ja auch schon besprochen haben. Und es kommt einfach darauf an, gegen wen sie kommen. Aber grundsätzlich, deren Ziel ist Köln und ich glaube, sie können es auch nach Köln schaffen. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt bei 6 Mannschaften gesagt, sie können es nach Köln schaffen. Und signifikant erkennbar wird ein Final-Four-Turnier mit 4 gespielt.
Ja, da sind die mathematischen Fähigkeiten des Experten Björn Parzen an ihre Grenzen gestoßen. Dejan Bombac hast du übrigens noch vergessen bei den Neuzugängen. Oh, das ist natürlich ja auch ein ordentliches Kaliber. Also man sieht, man macht da ganz gute Arbeit und man schaut auch ein bisschen perspektivisch in Kielce. Wir haben ältere Spieler, wir müssen da ein bisschen austauschen. Also die machen da eine ganz gute Arbeit. Und klar, wenn du die Champions League gewinnst, wirst du natürlich auch für die Spieler deutlich interessanter. Das ist logisch, wobei der Transfer von Bombac auch vorher schon feststand. Kommen wir zum letzten Verein in der Gruppe B, über den wir sprechen wollen, die Rhein-Neckar Löwen. Deutscher Meister sind sie geworden, aber nach wie vor müssen sie Altlasten abtragen und konnten deswegen den Kader in der Breite nicht wirklich verstärken, müssen den Abgang von Uwe Gensheimer verkraften. Da kommen dann zwei neue, nämlich Putjon Valo Sigurdsson und Dejan Manaskov. Also ich glaube, sportlich haben sie das auf jeden Fall auffangen können. Wie siehst du diese Mannschaft? Die hat ja letztes Jahr in der Champions League schon ein bisschen für, ja, ich sag mal, Ärger gesorgt, dass sie da ein, zwei Spiele abgeschenkt haben. Aber ich denke, eine andere Wahl hatten sie eigentlich nicht, denn der Fokus galt ganz klar der Bundesliga.
Genau das ist dieses Jahr die spannende Frage. Sie wollten, mussten und sonst noch was im letzten Jahr von Uwe Gensheimer unbedingt Meister werden. Und dadurch haben sie eben gesagt, Priorität ist Bundesliga, zweite Priorität ist DHB-Pokal, dritte Priorität ist Champions League. Jetzt wird spannend zu sehen sein, sie haben diesen Meistertitel. Sie sind eingespielt und die Frage ist jetzt, verschieben sich bei den Rhein-Neckar-Löwen die Prioritäten? Sagt man, okay, wir haben endlich diese titellose Zeit beendet, jetzt fokussieren wir uns mal aufs internationale Geschäft oder sagen sie, unser wichtigstes Standbein ist immer noch die Bundesliga? Sie haben natürlich mit einem entscheidenden Standortnachteil im Vergleich zu Kiel und Flensburg zu kämpfen. Sie spielen alle Spiele nicht in Mannheim, sondern in Frankfurt in der Ballsporthalle, eben weil da auch andere Hallen, die näher an Mannheim gelegen hätten, nicht von der EHF zugelassen wurden. Und dann hat man dann gesagt, okay, um den Fan nicht mal zu, ich sag mal im Endeffekt zu sagen, die zwei Spiele machen wir in der SAP-Arena, die zwei Spiele machen wir in Frankfurt, hat man jetzt die komplette Champions-League-Gruppenphase nach Frankfurt gelegt. Ist natürlich schade, ich denke mal, gegen Kielce wäre da schon einiges los gewesen in der SAP-Arena auch. Ja, das sind die zwei Faktoren. Welche Bedeutung hat die Champions League? Also, dass die Löwen ins Achtelfinale einziehen, ist für mich außer Frage. Aber dann, letztes Jahr gegen Zagreb, hätten sie das durchgezogen, wären sie auch ins Viertelfinale eingezogen, hätten dann aber in der Schlussphase der Champions League enorme Terminkollisionen in der Bundesliga gehabt. Vielleicht hatten sie das ein bisschen im Hinterkopf. Aber jedenfalls, wenn sie in der Champions League richtig Gas geben, dann sind wir wieder an dem Punkt mit dem Viertelfinale, gegen wen sie dann spielen. ich gebe dir grundsätzlich recht auf der Linksaußenposition. Wenn man zum Beispiel im Supercup Gogi Sigurdsson gesehen hat, der ist 37 Jahre alt und der läuft wie ein junger Sprinter noch durch die Halle. Und Dejan Manaskov natürlich perspektivisch einer, der Deutsch spricht, der in Deutschland sogar geboren wurde. Ich glaube, der in Hameln geboren und den man dann auch perspektivisch dort einsetzen kann.
Das werde ich gleich mal googeln, während du die nächste Antwort auf meine Frage gibst. Die da lautet, wer kommt denn in dieser Gruppe hinter diesen drei Mannschaften weiter? Weil ich glaube, wir sind uns einig, die werden sich qualifizieren. Ich glaube, auch Zagreb wird sich auf jeden Fall qualifizieren. Bei Pick Szeged bin ich mir auch relativ sicher. Dann haben wir noch drei Mannschaften, Meshkov, Brest, Celje und Kristianstad, die sehe ich ein bisschen hinten dran.
Teilweise widerspreche ich. Also, dass Zagreb sich qualifizieren wird, meiner Meinung nach steht auch außer Frage. Szeged hat nächstes Jahr eine richtig starke Truppe zusammen. Also, die können auch Vierter werden und die können, je nachdem, wie die Löwen eben die Prioritäten setzen, vielleicht sogar auch vor die Löwen landen. Und dann haben wir Meshkov-Brest. Meshkov-Brest ist in Weißrussland mittlerweile eine Macht, in der Seherliga richtig stark aufgestellt. Also, meiner Meinung nach gibt es in dieser Gruppe nicht mal mehr den Kampf um die ersten sechs Plätze, weil allein von der Qualität des Kaders fallen Celje und Kristianstad einfach nach hinten weg. Also ich glaube, in dieser Gruppe wird es dann spannender, wie die Platzierung ist. Aber mit Löwen, Kielce, Vardar, Zagreb, Brest und Szeged lege ich mich da einfach mal auf die sechs Vereine fest, die da noch weiterkommen werden.
Übrigens, Dejan Manaskov ist geboren in Créteil in Frankreich. Lustiger Eintrag übrigens bei Wikipedia. Dejan Manaskov, der mit 2 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland zog. Ich glaube, die Familie zog mit Dejan Manaskov nach Deutschland, aber ist auch egal. Wir kommen in die beiden Gruppen C und D. Du hast eben schon Montpellier erwähnt, ganz am Anfang der Sendung. Einmal haben wir in Gruppe C La Rioja, Metalurg, dann haben wir noch Shevkovski Medvedi, Montpellier, Elverum und Preshov. Und in Gruppe D Nantes, Holstebro, Zaporozhye, Beşiktaş, Dynamo Bukarest und ABC Braga müsste das sein, auch wenn das ein bisschen kryptisch aufgelistet ist hier auf der Seite der EHF. In Gruppe C müsste eigentlich La Rioja die Mannschaft sein, die wieder oben mitspielt, genauso wie Montpellier. In Gruppe D, sag ich mal, sehe ich gute Chancen für Nantes und dahinter ist schwer zu beurteilen.
Also Gruppe C, sage ich auch, also es kann gut sein, dass Montpellier sogar ohne Punktverlust da durchgeht, weil auch wenn sie Dragan Gajic verloren haben, sie haben zum Beispiel mit Valentin Port einen All-Star-Teamspieler der Olympischen Spiele gewonnen, also Montpellier für mich klarer Favorit in Gruppe C und dahinter, denke ich auch, ist La Rioja dann gesetzt. In Gruppe D auch, Nantes hat eine interessante Mannschaft nächstes Jahr und denke ich auch, dass sie da einen der ersten beiden Plätze holen können und dann muss ich auch ehrlich sagen, denke ich mal, wie letztes Jahr Motor Zaporozhye, auch wenn sie wieder mal keine Heimspiele haben, sondern ich glaube dieses Jahr in Charkow spielen, irgendwie 300 Kilometer weg. Ich sage mal Nantes und Zaporozhye. Und gehen wir dann mal davon aus, dass es dann die Überkreuzspiele gibt, das heißt Nantes gegen La Rioja und Zaporozhye gegen Montpellier, würde ich ja fast mal sagen, dass zwei französische Mannschaften ins Achtelfinale einziehen können.
Das ist doch mal eine klare Ansage. Ich hoffe, deine Ansage ist auch so klar, was die Final Four angeht, die letzten vier, denn du würdest am liebsten 6, vielleicht sogar 8 draus machen. Du musst dich aber hier bei mir ohne Rumgeeier bitte auf die 4 Mannschaften festlegen und nicht, ah, vielleicht spielt der gegen den. Also, klare Ansage bitte, Björn. Wer schafft's also nach Köln?
Fangen wir mal an. Also ich sage mal, klar nach Köln schafft's PSG, klar nach Köln schafft's Westbrem und dann habe ich mal das HBL-Hütchen auf, dass einer der beiden Deutschen aus Gruppe A sich auch qualifiziert und der vierte ist Kielce.
Ja, da kann ich doch mit leben. Hast es wieder auf 5 ausgeweitet, aber ist in Ordnung. Lass ich gelten. Herzlichen Dank, Björn. Ich glaube, wir sind jetzt bestens über die Gruppenphase der EHF Champions League bei den Männern 2016, 2017 informiert. Eigentlich hatten wir gedacht, sprechen wir noch über die Frauen, aber die starten ja sowieso erst in einem Monat. Also haben wir da noch ein bisschen Zeit und dann verabreden wir uns einfach nochmal und sprechen dann über die Gruppenphase der Frauen. Das soll es gewesen sein erstmal mit dem Experten-Take. Jetzt gibt es eine kurze Pause und gleich hört er dann das Interview der Woche. Wir sind angekommen im Interview der Woche und am Anfang der Sendung hatte ich ihn schon angekündigt. Er gilt als eines der größten Trainertalente in Deutschland. Ich bin mal gespannt, was er zu diesem Titel selber sagt. Jan Gohr, der Trainer des Aufsteigers HSC 2000 Coburg, ist in der Leitung. Hallo Jan.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, siehst du dich denn selber noch als Trainertalent? Denn ist ja schon das zweite Mal, dass du mit einer Mannschaft in der Bundesliga dabei bist.
Ja, ich musste jetzt auch ein bisschen schmunzeln. Klingt natürlich gut und so weiter, bringt aber auch so ein bisschen Neulingsmentalität vielleicht so mit. Und wenn man genau hinschaut, dann bin ich, glaube ich, schon über 20 Jahre als Trainer aktiv. Natürlich nicht in der Bundesliga, aber wenn ich meine Anfänge als Trainer, als Jugendtrainer und so weiter mitnehme, wo ich mit 16 Jahren ja schon begonnen habe, dann sind das schon viele, viele Jahre und von daher ist Talent weiß ich nicht, vielleicht nicht der ganz treffende Begriff.
Schauen wir aber zunächst mal, bevor wir auf dich persönlich zu sprechen kommen, auf die aktuelle sportliche Lage deines Vereins. Es gab jetzt am Wochenende eine knappe Niederlage zu Hause gegen Leipzig, 31-33 verloren. Zur Pause stand es schon 12-17 aus eurer Sicht. Umso ärgerlicher, dass ihr ja hinten raus dann nicht mehr die Wende noch geschafft habt?
Ja, das stimmt. Das war schon ein Spiel, wo wir uns im Vorfeld zumindest die Chancen eingeräumt haben. Und wenn man dann sieht, wie das Spiel über 60 Minuten gelaufen ist, dann muss man sagen, wir hatten viele, viele gute Phasen, wo wir ja durchaus auf Augenhöhe auch agiert haben. Aber wir haben uns leider noch die ein oder andere Auszeit genommen, gerade vor der ersten Halbzeit, also vor der Pausensirene, wo wir 2, 3 Angriffe wirklich leichtfertig verschenken und Leipzig zum Kontern einladen. Und da hat man wohl den Unterschied zwischen beiden Teams auch gemerkt. Leipzig hat schon unfassbar Erfahrung in diesen Dingen gesammelt und so etwas einfach eiskalt ausgenutzt. Und wir sind so ein bisschen naiv in diese Falle gelaufen. Und diese Kleinigkeiten waren aus meiner Sicht letztlich auch ausschlaggebend dafür, dass es eben zum Schluss nicht zu einem Heimerfolg gereicht hat.
Ich konnte letzte Woche das Spiel in Gummersbach sehen. Das andere Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, euer Heimspiel, das war ja auch im Fernsehen zu sehen. Ist aber ja gerade für einen Aufsteiger eigentlich sehr, sehr positiv zu sehen, dass ihr immer in der Partie irgendwie ein bisschen drin seid, jetzt mal völlig abgesehen von der zweiten Halbzeit gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, ich denke, in der Tat können wir da einige positive Erkenntnisse für uns rausziehen. Und das macht auch Mut für einen weiteren Saisonverlauf, dass wir auch im Laufe eines Spiels Antworten finden und zurückkommen können. Ich glaube, dass man an den Sachen einfach aber auch sieht, was unsere Probleme sind. Also wir haben sicher nicht die großen Ausnahmeerscheinungen so in unserer Mannschaft. Wir müssen viel über unser Kollektiv, über unser Team machen. Und was wir sehen, ist halt, wenn wir an unserem Limit sind, annähernd bei 100%, dann sind wir auch in der Lage, zumindest mitzuhalten. Aber diese Phasen müssen wir einfach verlängern. Das ist uns bis jetzt selten gelungen, das über 60 Minuten dann auch wirklich durchzuziehen. Und das wird die große Herausforderung für uns sein als Mannschaft, einfach länger an unserem obersten Level zu spielen. Denn nur dann werden wir eine Siegchance haben.
Ich kann mich an unsere Saisonvorschau erinnern. Da hat der Kollege Ralf Bielek von Radio 1 aus Coburg gesagt, du hast bei der Kaderzusammenstellung besonders Wert darauf gelegt, dass das eine homogene Truppe ist. War das jetzt eine völlig bewusste Entscheidung, weil du sagst, ich möchte lieber eine homogene Truppe haben, anstatt 1, 2 Stars, die da herausstechen? Oder war das vielleicht auch den finanziellen Voraussetzungen ein bisschen geschuldet?
Ja, muss man sagen, dass sich beides auch irgendwo bedingt. Als ich vor 3, fast 4 Jahren hier nach Coburg gekommen bin, lag so eine Zeit mit viel personeller Fluktuation hinter dem Verein und ein ganz wichtiges Thema für mich war, eine personelle Kontinuität herzustellen. Und auch ein großes Ziel von mir war, Leute, die jetzt über Jahre auch hier das Geschehen in Coburg geprägt haben, mitzunehmen, denen auch die Möglichkeit zu bieten, damit zu wachsen. Das ist ja oft anders. Ja. Das werden radikale Umstrukturierungen gemacht und so weiter. Und diesen Spagat, den wollte ich hier eben hinbekommen. Und deswegen war es für mich auch klar, dass wir, wenn wir in die erste Liga aufsteigen, nicht eine komplett neue Mannschaft auf die Beine stellen, sondern auch bewährte Kräfte setzen und die angemessen mit externen Kräften dann auch ergänzen. Und die andere Seite ist aber auch die, wir haben natürlich nicht den Etat, um individuelle Ausnahmekönner dann nach Coburg zu lotsen. Und wir haben deswegen auch bewusst darauf verzichtet, vielleicht nur 2 überragende Leute zu holen, sondern eher jetzt 4, 5, die Philosophie, die wir angefangen haben, eben mittragen. Und das ist ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht und der wird uns im Laufe der Saison zugutekommen, weil wir eben eine homogene Truppe haben.
Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass ihr lernen müsst. Ihr befindet euch in einem Lernprozess. In welchen Punkten müsst ihr denn deiner Meinung nach noch am meisten lernen?
Ja, absolut. Und das, finde ich, ist auch eine grundlegende Voraussetzung, die meine Spieler haben müssen. Es wird so sein, dass wir das eine oder andere Mal auf die Mütze bekommen, aber wir müssen auf jeden Fall erkennen, dass wir dazu lernen wollen, dass wir weiterkommen wollen. Und da sind für mich natürlich neben absolut notwendigen Grundlagen einer guten Deckung so Dinge wie Spielsteuerung, Tempo in einem Spiel auch so ein bisschen beeinflussen zu unseren Gunsten, sehr, sehr wichtig. Auch im Positionsangriff sich die ein oder andere Individualleistung vielleicht zu verkneifen, wo man zu früh den Ball zum Kreis spielt oder zu früh auf die eigene Karte dann spielen will, denn das wird auf diesem Level halt gnadenlos bestraft. Und genau das sind eben auch Aspekte, die uns in den ersten Spielen in gewissen Phasen schon so ein bisschen wehgetan haben. Und das, finde ich, kann man durchaus ja auch schnell beeinflussen. Und da sollten wir auch gucken, dass wir relativ zügig in dem Bereich dazu lernen.
Nun ist es natürlich so, dass Aufsteiger häufig auch davon leben, dass man sie unterschätzt. Jetzt habt ihr zum Auftakt in Melsungen gewonnen. Kann das vielleicht sogar ein kleines Problem werden, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt?
Ja, das war echt schädlich auf der einen Seite, weil jeder Gegner jetzt natürlich erstmal gute Argumente hat. Mensch, Coburg hat in Melsungen gewonnen und sowas. Aber ich glaube, auf dem Level ist es grundsätzlich doch so, dass es einfach fatal wäre, wenn Spieler da zu locker in ein Spiel gehen oder den Gegner unterschätzen oder so. Das läuft sehr professionell ab. Und von daher wird das sich nicht jetzt gut oder schlecht für uns auswirken. Wir müssen durch handballerische Qualität bestechen. So müssen wir unsere Punkte holen und wollen wir auch holen und nicht dadurch, dass uns vielleicht ein Gegner zu leicht nimmt oder so etwas.
Nun ist es ja gerade bei den Aufsteigern auch relativ wichtig, dass man sich damit befasst, es könnte ja auch wieder runtergehen. Wie ist denn die Situation dann in Coburg? Ist man sich dieser Sache durchaus bewusst, weil es könnte am Ende 2-3 Zähler könnten es vielleicht ausmachen, aber daran kann ja nicht das ganze Projekt dann scheitern.
Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass in den letzten 8-9 Jahren, ich würde sagen 85% oder 90% der Aufsteiger auch direkt wieder abgestiegen sind. Und von daher muss man sich dieser Gefahr einfach bewusst sein. Und wir hatten ursprünglich ein bisschen anderen Plan. Wir hatten uns eigentlich noch ein Jahr länger Zeit nehmen wollen, um diesen Schritt zu machen. Wären dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser vorbereitet gewesen. Aber gut, man muss das so nehmen, wie das ist. Und wir haben eine Sache für uns gesagt. Das Wohl und Wehe in unserem Verein darf nicht nur von der ersten Mannschaft abhängen. Das heißt, wir haben in den letzten 2-3 Jahren auch extrem viel in die Nachwuchsarbeit investiert. Wir haben vor allem auch in Strukturen investiert. Unsere zweite Mannschaft ist mittlerweile in der dritten Liga angekommen. Also es hat sich sehr, sehr viel auch in der Breite bei uns entwickelt. Und vor dieser Runde war auch das ein Thema, wo wir gesagt haben, wir werden nicht alles, was an Finanzmitteln zur Verfügung steht, nur in den Profikader oder so etwas investieren. Nein, wir wollen die Breite stärken, um eben genau in so einem Fall, wenn wir es eben nicht schaffen sollten, in der ersten Liga zu bleiben, dann auf ordentlichem Niveau in der zweiten Liga einen neuen Anfang zu haben und vor allem den Gesamtverein nicht zu gefährden. Und ich glaube, das ist eine solide Strategie und das würde uns ermöglichen, Erfahrungen, die wir in diesem Jahr dann mitnehmen, in einem neuen Anlauf dann einfach auch sehr gewinnbringend dann wieder einzusetzen.
Wie ist das eigentlich, was die Philosophie angeht? Spielt er dann die gleichen Systeme beispielsweise auch in der A- und B-Jugend oder in der zweiten Mannschaft? Ist das was, wo du Wert drauf legst, dass da ein System zu erkennen ist bis zur Jugend runter?
Auf jeden Fall, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wir haben Martin Röhrig, einen Jugendkoordinator, der das, was wir so ein bisschen als Spielidee, als Spielphilosophie in unserem Verein in der ersten Mannschaft zu haben, dann auch hilft, runterzubrechen und weiterzutragen an unsere Jugendteams, an unsere zweite Mannschaft. Und es ist mittlerweile in der Tat so, wenn ich als Trainer von der ersten Mannschaft in die Halle gehe und schaue unsere B-Jugend zum Beispiel, dann sehe ich viele Elemente aus unserem Spiel, natürlich altersgemäß irgendwo angewandt. Und unser Ziel ist es, dass wenn ein Spieler unsere Jugendmannschaften durchlaufen hat, in der A-Jugend angekommen ist, dass man genau weiß, was hat er gelernt und dass man ihm auch sozusagen eine Hilfe an die Hand gibt, dass er sich in der zweiten Mannschaft bzw. in der ersten Mannschaft im Trainings- oder Spielbetrieb dann nicht noch an andere Konzepte gewöhnen muss, sondern da schon vorbereitet ist. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, wenn man ernsthaft Jugendarbeit betreiben möchte.
Apropos neue Konzepte und Ideen, bevor wir dann gleich über dich persönlich ein bisschen mehr sprechen. Jetzt gibt es ja seit dem 1. Juli neue Regeln. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, den 7. Feldspieler relativ selten eingesetzt bislang. Warum?
Ja, 7. Feldspieler bis jetzt nur im Training, selber nicht angewandt. 6. Feldspieler in der Unterzahlsituation, das haben wir schon öfter gemacht. Warum? Ja, also ich persönlich muss sagen, dass ich diese neue Regel ja nicht so gut finde. Ich finde, dass wenn jeder das jetzt machen würde, viel von dem Charakter unseres eigentlichen Spiels verloren geht. Aus dem in der Regel doch Gleichzahlspiel wird ein Überzahlspiel. Das kann unter Umständen dann sehr schematisch werden, sture Taktikkonzepte, die so ein 7-6 dann ja irgendwo dann auch erfordern, sind dann die Regel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht. Und ich bin gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht. Ich werde nicht federführend betreiben. Ich werde aber auch nur die Augen verschließen vor solchen Sachen. Wenn es eine Notwendigkeit gibt, das so zu machen, dann müssen auch wir das so machen. Aber bis dahin werde ich kein Vorreiter für diese neue Regel sein.
Das heißt, dir geht einfach dadurch auch zu viel Kreativität verloren, wenn ich das richtig interpretiere.
Genau, es macht ja einfach Sinn, wenn jetzt ein Gegner eine statische Deckung, ich sage jetzt einfach mal eine 6-0-Deckung stellt und du hast einen 7. Feldspieler dabei, dass du gewisse Abläufe einfach programmierst, dass ein Spieler in eine Entscheidungssituation geht und je nachdem, von welcher Seite dann, sage ich mal, eine Aushilfe aus der Deckung kommt, wird der Ball einfach in die andere Richtung auf die Reise geschickt, um dann die Überzahl zu finden. Und das ist aus meiner Sicht halt schon ein sehr statischer Handball. Und viele Sachen wie 1-gegen-1-Duelle, Kreuzbewegungen, Überlaufaktionen, die ja so ein Handballspiel eigentlich auch ausmachen, die wird es dann eben weniger geben. Und das weiß ich nicht, ob das nötig war. Also ich fand den Sport an sich sehr, sehr attraktiv und gut. Und so treffen wir schon eine massive Veränderung. Und wie gesagt, die Zeit wird das zeigen. Ich persönlich bin zumindest jetzt noch kein großer Freund dieser Geschichte.
Der Meinung kann ich mich zu 100% anschließen, haben wir in der Sendung ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Kommen wir mal zu dir persönlich. Mhm. Du hast es eben ja schon gesagt, du bist als Trainer eingestiegen mit 16 Jahren, bist schon sehr, sehr lange als Trainer aktiv. Nun hat man mit 16 Jahren noch durchaus Träume. Hast du damals davon geträumt, mal in der Handball-Bundesliga Trainer zu sein?
Ehrlich gesagt habe ich mir nie so große Ziele gesteckt jetzt in dem Bereich und wollte das unbedingt schaffen. Ich glaube, das war auch ein Vorteil, weil was mich gereizt hat, war die Arbeit an sich mit Menschen und gerade der Handball. Und von daher war Trainer sein in der Handball-Jugendmannschaft und so weiter schon eine ganz, ganz tolle Geschichte für mich. Vieles hat sich danach einfach ergeben. Also mit 16 Jahren habe ich eine D-Jugend oder E-Jugendmannschaft dann übernommen bei der HSG Wetzlar, habe in der Folge alle Jugendmannschaften mal durchlaufen, kann also heute sagen, bin nicht nur jetzt Männer-Bundesliga-Trainer, sondern habe auch viele, viele Erfahrungen im Nachwuchsbereich gesammelt. Wir sind damals sogar mal Deutscher Meister mit der B-Jugend von Wetzlar geworden gegen Magdeburg. Und dann war ich gleichzeitig auch noch Spieler im Bundesliga-Unterbau der HSG Wetzlar und wurde mit der Situation konfrontiert, dass viele meiner ausgebildeten Spieler dann eben in diesem Bundesliga-Nachwuchskader aufgerückt sind. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, die vielleicht dann auch nicht normal oder selbstverständlich in dem Alter war. Ich habe gesagt, ich beende meine aktive Karriere und konzentriere mich nur auf die Trainergeschichte. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das eine richtige Entscheidung. Es macht mir nach wie vor unfassbar viel Spaß und habe in den Jahren auch schon einiges erleben dürfen.
Gab es eigentlich da jemals Akzeptanzprobleme, dass die gesagt haben, ja, der hat erstens nicht hochklassig gespielt, also ganz oben, und zweitens, der ist ja noch relativ jung, den können wir eigentlich gar nicht ernst nehmen?
Ja, es war sicher keine typische Situation, was Alter und eben dann nicht vorhandene Erstligaspielerkarriere oder so etwas anbetrifft. Ich bin dann mit 26 Jahren nach Hüttenberg gewechselt und da wurde ich dann mit solchen Sachen schon konfrontiert. Das war eine Zweitligamannschaft, ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Spieler, die älter waren als ich. Und auf dem Weg zum ersten Training habe ich mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht, wie wird das sein, respektieren und akzeptieren die dich. Aber ich sag mal so, von meiner Grundauffassung her, ist man als Trainer nicht jemand, der alles viel, viel besser weiß als die anderen und als Scharfrichter oder wie auch immer auftritt, sondern ich möchte gerne mit meinen Spielern gemeinsam Ziele erreichen und die unterstützen bei dieser Geschichte. Und ich glaube, dass das dann schon Dinge sind, wenn man sich auf so etwas festlegt und gemeinsam verständigt, dass dann auch ein gegenseitiger Respekt und ein gegenseitiges Vertrauen entsteht. Und mit dieser Grundlage ist dann das Alter oder so, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor.
Ihr seid dann damals sehr, sehr überraschend, finde ich zumindest, in die erste Liga aufgestiegen mit dem TV Hüttenberg, also du als Trainer mit dem TV Hüttenberg. Was hast du mitgenommen primär von diesem Erstliga-Jahr, von dieser Erfahrung, dass dir jetzt ein großer Vorteil sein kann mit Coburg?
Ja, das war in der Tat eine überraschende Geschichte, zumal wir, glaube ich, 60-70% unserer Spieler damals in Hüttenberg aus dem eigenen Verein beziehungsweise der direkten Umgebung rekrutiert hatten. Und von daher konnte man da wirklich nicht von ausgehen. Ich habe mitgenommen, dass man auch mit sehr bescheidenen Möglichkeiten Großes schaffen kann. Wir haben so unsere Nische damals gefunden mit einer sehr unorthodoxen und nicht leicht zu spielenden 3-2-1-Deckung zum Beispiel. Und deswegen glaube ich einfach auch, dass man als Mannschaft, die vielleicht nicht über die ganz großen handballerischen Fähigkeiten verfügt, Bereiche schaffen muss, in denen man nominell überlegenen Teams dann zumindest auf Augenhöhe begegnen kann. Das kann eine unorthodoxe Deckung sein, das kann vielleicht ein Übermaß an Disziplin im Angriffsspiel sein, das kann vielleicht aber auch ein Zurücknehmen von der eigenen Persönlichkeit so ein bisschen sein, dass ein Spieler eben nicht so auf die eigene Karte spielt, sondern eher im Verbund agiert. So etwas muss man finden, weil eins ist ja klar, wenn man die gleichen Mittel wählt, die die Großkopferten nehmen, dann wird man unterm Strich den Kürzeren ziehen. Warum sollte man dann gewinnen? Das heißt, man muss sich unterscheiden und das ist eine der Erkenntnisse.
Dabei warst du ja eigentlich damals auf dem Weg zu jemandem, der ein großer Verein ist, nämlich der VfL Gummersbach. Das müssen wir leider jetzt auch noch kurz ansprechen, denn das ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Wie schwer war die Situation damals für dich, als man dir gesagt hat, wir haben da jetzt einen anderen Trainer, du kannst leider nicht zu uns kommen?
Ja, das war schon ein Erlebnis der besonderen Art, wenn man das mal so formulieren darf. Also ich habe damals die Entscheidung getroffen, aus Hüttenberg wegzugehen, nach 7 Jahren. Und das war schon eine sehr schwere Entscheidung. Und ich habe aber auch gesagt, Mensch, als Trainer, du musst dich auch mal so eine Aufgabe stellen. Das ist auch etwas, was dich einfach reizt. Und wie das dann gelaufen ist, war natürlich sehr ernüchternd und enttäuschend zu der damaligen Zeit. Mir hat es insofern viel gebracht, weil ja man auch mit solchen Dingen lernen muss, umzugehen. Das heißt, es war dann auch ein Erfahrungswert irgendwo für mich, der heute jetzt keine große Rolle mehr spielt. Das haben wir dann auf ordentlichem Niveau geklärt. Und ich habe mit Coburg einen Verein und ein Umfeld und Menschen hier gefunden, mit denen es riesen Spaß macht zu arbeiten. Und das hätte ich sicher nicht gefunden, wenn das in Gummersbach funktioniert hätte. Und von daher freue ich mich über das, was wir jetzt hier haben und denke weniger an das, was in Gummersbach vielleicht gewesen wäre.
Aber ich hoffe, du denkst trotzdem gerne zurück an die Zeit bei der deutschen Handballnationalmannschaft, auch wenn sie kurz war. Bist ein bisschen traurig, was das angeht, ja, dass du nicht mehr mit dabei bist, weil wenn man jetzt sieht, was die Mannschaft so leistet, das ist schon großartig.
Ja, aber ich sag mal so, als Co-Trainer ist man da, um zu unterstützen, zu helfen, da wo eben Hilfe nötig ist oder so. Und Dagur Sigurdsson ist als neuer Bundestrainer natürlich in der Situation, dass er sich die Co-Trainer raussuchen soll, die ihm passen, die er vielleicht kennt, wo er von der Arbeit überzeugt ist. Und von daher war das ja absolut in Ordnung, dass er sich da auf neue Co-Trainer gestützt hat. Und ja, zu meiner Zeit dort, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es war sehr, sehr spannend, mit ja, den besten deutschen Spielern zusammenzuarbeiten. Konnte ich auch für mich wieder eine ganze Menge mitnehmen, eine ganze Menge lernen. Und auch die Arbeit im Team um Martin Heuberger herum, mit den ganz vielen ja, Athletiktrainern, Physios und so weiter, die auch dort waren. Das war beeindruckend und gut. Und diese Erfahrung möchte ich keinesfalls missen.
Naja, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Erfahrung beim DHB dazu, wer weiß es schon. Ich habe dann noch eine Frage zum Abschluss, und zwar, bei welcher Mannschaft geht dir als Trainer eigentlich das Herz auf, wenn du die spielen siehst, was den Spielstil angeht, was die Spieler angeht? Hast du da so eine Mannschaft, wo du sagst, da kann ich mir auch mal was abgucken, vielleicht für meine Truppe, weil das ist so herausragend, wie die taktisch agieren?
Ja, aber das fällt mir jetzt schwer, das auf eine Mannschaft zu begrenzen. Also ich schaue ganz viele Handballspiele von anderen Teams und finde das immer sehr, sehr spannend zu sehen, was die Kollegen dort machen und so weiter. Was Alfred in Kiel macht über Jahre, finde ich hochinteressant. Lubomir Franjes in Flensburg, finde ich, hat so diesen Kollektivgedanken. Letztes Jahr hat es noch nicht so gepasst, noch nicht so harmoniert, in dem Sinn in der Breite, aber dieses Jahr nutzen sie ihre komplette Truppe und ich finde die Art Handball zu spielen von Flensburg auch richtig, richtig schön. Die Rhein-Neckar Löwen, finde ich, bestechen durch unfassbare Effizienz in ihren überschaubaren Auftaktsituationen, die sie spielen, aber mit was für einer Qualität die durchziehen, ist schon mehr als beeindruckend. Also so gibt es ein paar Dinge, ich habe jetzt 3 genannt, ich glaube, die Bundesliga birgt da unheimlich viel an Sachen, die man sich sehr, sehr gut ansehen kann.
Und man kann sich auch den HSC 2000 Coburg ganz gut ansehen. Ich habe jetzt schon zweimal selber dazu die Möglichkeit gehabt und habe schon den Eindruck, dass die Mannschaft durchaus mithalten kann. Und das ist für einen Aufsteiger in seinem ersten Bundesliga-Jahr auf jeden Fall ein Kompliment. Ich danke dir recht herzlich, Jan, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir und deinem Verein natürlich in dieser Saison alles Gute. Vielleicht klappt es tatsächlich mit dem Klassenerhalt. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und wir sind am Ende angekommen unserer heutigen Sendung. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr alle Informationen wie immer bekommt bei facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisab.de. Das soll es gewesen sein für Episode 118. In einer Woche hören wir uns wieder.